Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Sarah, wir haben ja schon häufiger Fälle behandelt, in denen Menschen ganz plötzlich verschwinden. Also quasi aus Alltagssituationen heraus und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen, ja, da kommt es einem zumindest so vor, als hätten die sich in Luft aufgelöst. Sowas hatten wir zum Beispiel bei Sonja Karabantis, die zum letzten Mal vor der Wohnungstür von ihren Eltern gesehen worden ist. Und wir hatten das auch bei Cindy Song, die an Halloween von Freunden vor ihrem Apartmentkomplex abgesetzt worden ist und dann nie wieder gesehen wurde. Und in Deutschland ja auch bei dem Fall Hilal Ercan, die ja wirklich nur eben kurz über die Straße gegangen ist und auf dem Rückweg nach Hause dann für immer verschwunden ist.
Ja, solche Fälle finde ich immer ganz besonders unheimlich und ich finde, das sind auch die Fälle, über die man irgendwie ständig nachdenkt, wo man damit gar nicht aufhören kann.
Ja, weil man immer das Gefühl hat, es könnte einem selber oder irgendwelchen Angehörigen passieren, weil natürlich so, ich weiß nicht, Frau war jetzt nachts alleine auf Landstraße unterwegs oder so. Das sind so Orte, da rechnet man potenziell schon mit Verbrechen oder sowas. Aber ja, so in so einer Alltagssituation, da rechnet man mit sowas nicht, finde ich.
Nee, gar nicht.
Ja, und was ich noch viel gruseliger finde als diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, ist, wenn sich jemand einfach in Luft auflöst, der sich zuvor in seinem eigenen Haus oder in seiner eigenen Wohnung befunden hat.
Mhm.
Und das haben wir ja beispielsweise bei den Springfield 3 in der Folge 34 gehabt oder auch bei Nellie Graf, bei ihr weiß ich aber gerade nicht, welche.
Eine der ersten Folgen, ne?
Ja,
ich weiß gar nicht.
Eine der ersten Folgen, genau. Und die drei Frauen aus Springfield, die lagen ja mit großer Wahrscheinlichkeit zu Hause in ihren Betten und waren am nächsten Morgen einfach nicht mehr da. Und bei Nellie Graf war es ja so, dass sie vermutlich gerade dabei war, Essen zu kochen und dann plötzlich aus ihren eigenen vier Wänden verschwunden ist und dann ermordet worden ist. Und das ist immer ganz besonders erschreckend, finde ich. Weil stell dir das jetzt einfach nur mal vor. Du bist jetzt bei irgendwelchen Freunden, die haben einen Garten, du bist bei denen im Haus und plötzlich verlässt einer von denen das Haus und sagt, ich gehe mal ganz kurz in den Garten, in den Schuppen, ins Gartenhaus und dann kommt diese Person einfach nie, nie wieder und auch Jahre später gibt es einfach kein Lebenszeichen von diesem Menschen.
Da kriege ich direkt eine Gänsehaut. Ich muss ja jetzt irgendwie direkt an meinen Vater denken, weil wenn ich da bin, der geht ständig in die Garage, ne, um irgendwas zu holen oder so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der geht in die Garage und sagt, ja, ich hole mal eben eine Cola oder so und kommt einfach nicht wieder. Nee.
Ja, das finde ich auch total unvorstellbar, weil man sich einfach ja gar kein, also ich kann mir kein Szenario, kein realistisches Szenario vorstellen, in dem das Menschen passiert oder was da passieren soll, kann ich mir einfach nicht ausmalen.
Nee, also man denkt ja, man ist auf seinem eigenen Grundstück oder in seinen eigenen vier Wänden sicher. Und das ist ja dann, wenn man solche Fälle behandelt, sieht man ja, dass es offensichtlich ein Trugschluss ist.
Ja, ich finde das auch immer ganz furchtbar. Das sind einfach Momente, in denen rechnet man mit nichts Bösem, mit nichts Schlimm. Du denkst dir ja nichts dabei, wenn jetzt mal jemand kurz aus dem Haus geht, in den Garten geht oder so, oder wie du jetzt gerade sagst, in die Garage, um irgendwas zu erledigen. Und ja, da wird man niemals im Leben mit irgendwie so einer Tragödie rechnen. Aber trotzdem passiert sowas ja im Leben mancher Menschen. Wir haben ja gerade schon genug Beispiele genannt. Und das finde ich einfach absolut gruselig und schrecklich und grauenhaft und nee. Ja, und was wir hier aber gerade einfach nur gruselig und grauenhaft als Vorstellung finden, das ist für manche Familien nicht einfach nur eine Vorstellung, sondern grausamer Alltag. Und speziell eine Familie, mit der wir uns heute beschäftigen, die müssen damit seit 2001 leben, dass ein Familienmitglied, also ein geliebter Mensch, von jetzt auf gleich aus ihrer aller Leben gerissen worden ist. Und wahrscheinlich werden sie niemals erfahren, was da passiert ist, wenn nicht irgendwie noch ein Wunder geschieht.
Ja, dieser Fall ist wirklich sehr, sehr krass und wir sind schon ganz gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also öffnet am besten jetzt schon mal die Kommentarspalte bei eurem Podcast-Anbieter oder geht auf unsere Instagram-Seite mordhoch2.truecrimepodcast und macht euch schon mal bereit, Kommentare zu schreiben.
Und folgt uns.
Und folgt uns sowieso immer, wisst ihr ja. Auch über YouTube-Kommentare freuen wir uns natürlich sehr. Wir müssen euch aber alle um eine Sache bitten, und zwar, dass ihr in den Kommentaren respektvoll bleibt der Familie und dem Opfer gegenüber und dass ihr euch bitte nicht um die sexuelle Orientierung oder auch den Drogenkonsum des Opfers kümmert. Das sollte man eigentlich nicht dabei sagen müssen und wir kennen euch ja auch. Es ist aber so, dass wir zu dem Fall ganz, ganz viele Kommentare gelesen haben, die wirklich, was beide Themen angeht, sehr, sehr respektlos und gemein waren.
Unter die Gürtellinie gingen die.
Mhm, genau, und wir möchten euch einfach bitten, das zu lassen. Glauben aber, dass ihr das sowieso tun werdet.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben, doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True Crime Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs-Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord großgeschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mordhoch-2-Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir schreiben den 11. April 2001 in Skidmore, Missouri. Es ist ein Mittwoch, ein Frühlingstag, 22 Grad warm, aber etwas regnerisch. Bransons Vater Bob musste im April einige Tage im Krankenhaus verbringen. Jetzt soll er am Freitag nach Hause kommen. Und Branson möchte dafür alles vorbereiten. Um das Haus, in dem der 20-Jährige mit seinem Vater wohnt, nicht alleine auf Vordermann bringen zu müssen, ruft er eine Freundin namens Jenna an. Er fragt sie, ob sie ihm dabei helfen würde, das Haus zu putzen, Staub zu saugen und alles für die Rückkehr seines Vaters vorzubereiten. Jenna sagt zu und trifft auch schon bald darauf bei Branson ein. Die beiden verbringen den Vormittag jetzt also damit, zu putzen und aufzuräumen. Außer ihnen befinden sich auf dem Grundstück noch zwei Männer. Jenna wird später aussagen, dass sie die beiden nicht kennt, sie sich aber mit der Reparatur eines Autos beschäftigt haben, genauer gesagt mit der Reparatur der Lichtmaschine. Doch zu einem richtigen Gespräch zwischen Jenna und den beiden anderen kommt es an diesem Vormittag nicht. Jenna ist mit Branson im Haus allein, als Branson plötzlich ein paar Kabel in die Hände fallen. Branson erklärt Jenna, dass diese im Haus eigentlich gar nichts zu suchen haben und dass er sie nur schnell in den Schuppen bringen würde. Jenna hat natürlich keine Einwände und so verlässt Branson das Haus. Zu diesem Zeitpunkt ist es ungefähr 15 Uhr. Der Schuppen, der befindet sich etwas entfernt vom Haus auf einem kleinen Nachbargrundstück. Und so wundert sich Jenna auch nicht, dass Branson ein bisschen länger weg ist. Doch die Zeit dehnt sich. Aus Sekunden werden Minuten, aus wenigen Minuten werden 10 Minuten, 20, 30 und irgendwann muss Jenna nach Hause gehen. Sie glaubt, dass sich Branson draußen verquatscht hat, vielleicht mit den beiden, die das Auto reparieren, vielleicht aber auch mit einem Nachbarn. Und so verlässt sie schließlich Bransons Haus. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist, der Moment, in dem sie Branson mit den Kabeln in der Hand gesehen hat, war der letzte, an dem sie ihren Freund gesehen hat. Denn nach dem 11. April ist Branson Perry wie vom Erdboden verschluckt. Ja, und da haben wir sie jetzt, diese äußerst gruselige Vorstellung, jemand geht raus aus dem Haus und kommt einfach nie wieder.
Ja, das ist wirklich richtig krass. Da rechnest du doch nicht mit, sie ist da einfach am Aufräumen und er ist plötzlich weg?
Ja, und vor allen Dingen so, man kann sich jetzt auch nicht mal, zumindest auf den ersten Blick, keinen Grund zusammenreimen. Er wartet darauf, dass sein Vater jetzt bald aus dem Krankenhaus kommt, er bereitet dafür das Haus vor. Ist es ja jetzt nicht irgendwie eine absolute Ausnahmesituation oder so. Ich meine, dem Vater geht's auch gut. Man kann jetzt auch nicht sagen, der hat jetzt irgendwie eine schreckliche Diagnose bekommen und kommt nie wieder aus dem Krankenhaus wieder und Branson ist jetzt völlig kopflos rausgelaufen. Nein, in diesem Moment war ja wirklich alles absolut in Ordnung.
Ja, oder wenn Branson und Jenna sich jetzt gestritten hätten oder irgendwas. Oder wenn er zumindest einen Anruf gekriegt hätte. Irgend so ein Auslöser, aber das scheint ja einfach so mittendrin im Aufräumen gewesen zu sein. Ich bringe das mal eben weg.
Ja, ja, so wie, ja, ich bringe das jetzt mal eben runter in den Keller oder was auch immer und dann kommt der Mensch einfach nie wieder.
Oh, das ist so schlimm.
Jetzt haben wir den 12. April, Donnerstag. Die Entlassung von Bransons Vater Bob hat sich ein bisschen verschoben. Er soll nicht wie geplant morgen, also am Freitag, aus dem Krankenhaus kommen, sondern erst in der nächsten Woche. Da Bob allerdings einige Tage nichts von seinem Sohn gehört hat, soll Bransons Großmutter jetzt nach ihrem Enkel sehen. Sie fährt jetzt zu dem Haus, um nach dem 20-Jährigen zu schauen und findet erstaunlicherweise die Haustür offen vor. Das Radio läuft, das Haus wirkt irgendwie belebt. Und das passt ja auch dazu, dass Branson einfach aus seiner Alltagssituation heraus verschwunden ist. Und er ist auch nach wie vor verschwunden. Seine Großmutter trifft im Haus nämlich niemanden an. Sie kann ihren Enkel einfach nicht finden und deswegen kehrt sie jetzt erstmal unverrichteter Dinge heim. Am Samstag versucht sie es erneut. Dasselbe Bild bietet sich ihr. Und auch am Sonntag sieht es ähnlich aus. Da sie nicht weiß, was sie sonst machen soll, ruft Bransons Oma am Sonntag erstmal seine Freunde an und dann Bob, der wiederum Bransons Mutter anruft. Doch auch sie hat keine Ahnung, wo ihr Sohn ist. Da Branson aber kein Kind mehr ist, sondern wie gesagt mittlerweile 20 Jahre alt und damit volljährig ist, macht sich erstmal keiner Sorgen. Doch als Bransons Vater schließlich aus dem Krankenhaus entlassen wird und sein Sohn ihn nicht abholt und ihn auch nicht zu Hause erwartet, da beginnen sich langsam alle Sorgen zu machen. Am 17. April wird dann eine Vermisstenanzeige gestellt. Ich habe auf verschiedenen Internetseiten immer wieder gelesen, dass die Leute Bransons Mutter und auch der Großmutter Vorwürfe machen, dass sie ihn nicht direkt als vermisst gemeldet haben. Aber wir müssen uns da jetzt mal so ein bisschen reinversetzen. Wir haben ja das Jahr 2001 und das heißt, da war ja jetzt auch nicht jeder ständig online und mit jedem ständig über WhatsApp oder so in Kontakt. Da war das auch schon mal normal, dass man mehrere Tage nichts voneinander gehört hat. Und das Haus, das wirkte ja auf die Großmutter auch normal. Es wirkte ja belebt, dadurch, dass das Radio lief. Also es könnte ja sein können, dass Branson nur kurz weg ist und dass sie ihn nur gerade knapp verpasst hat. Es deutete ja jetzt nichts irgendwie auf ein Verbrechen hin, auf einen Einbruch. Da war nichts kaputt, man hat keine Blutspuren oder sowas gefunden. Und wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, in Alltagssituationen, da rechnet man ja auch irgendwie nicht so richtig damit. Da geht man immer erstmal von der logischsten oder harmlosesten Erklärung aus. Und die war in diesem Fall einfach, ja, Branson ist ein junger Mann, er ist erwachsen. Er ist mit seinen 20 Jahren volljährig, in Missouri ist ein Mann nämlich mit 18 schon volljährig und dass er nicht zu Hause ist, heißt wahrscheinlich, dass er irgendwo feiern ist, bei irgendwem anderes übernachtet oder so und das hat erstmal keinen Grund zur Sorge gegeben.
Ja, das kann ich eigentlich auch gut verstehen, wenn man gerade so volljährig ist, dann ist man ja eigentlich auch ständig unterwegs und will was erleben und ich glaube, dann wundert sich keiner, dass man jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause ist. Bevor es jetzt mit dem Fall an sich weitergeht, möchten wir uns aber erstmal ganz kurz anschauen, wer Branson eigentlich ist. Branson Kane Perry wird am 24. Februar 1981 in Skidmore, Missouri, also in den USA, geboren. Skidmore ist ein winzig kleiner Ort, dessen Einwohnerzahl laut dem United States Census Bureau 2020 auf 245 festgelegt war. Bransons Eltern sind Bob Perry, von dem ihr hier gerade schon gehört habt, und Rebecca Kleino, die von allen nur Becky genannt wird. Im November 2000 trennen sich Bransons Eltern, doch sie gehen im Guten auseinander. Branson wohnt jetzt bei seinem Vater Bob. 1999 macht er seinen Abschluss an der Nodaway Holt High School. Danach nimmt er einige Gelegenheitsjobs an und arbeitet unter anderem als Dachdecker und in einem Streichelzoo. Branson ist gesundheitlich etwas angeschlagen. Er leidet unter Tachykardie, also einem besonders schnellen Herzschlag, auch im Ruhezustand, doch das hindert ihn nicht daran, ein weitgehend normales Leben zu führen. Unter anderem interessiert er sich für Kampfsport und macht sogar den schwarzen Gürtel in Hapkido, habe ich auch noch nie gehört, einer koreanischen Kampfkunst. Hier habe ich ein Foto von Branson. Magst du ihn mal kurz beschreiben, Nadine?
Ja, also der Branson, der erinnert mich so ein bisschen an meinen Cousin früher.
Ach echt?
Mhm. So mit diesen sehr, sehr hellen, blonden Haaren und oh, so ein bisschen abstehende Ohren. Sorry, falls du das hörst, aber tust du wahrscheinlich nicht. Er hat sehr helle, blaue Augen und auch sehr helle Augenbrauen und einen total offenen Blick. Er hat lächelt, also mit Zähnen sogar, schaut so ganz freundlich und freudig irgendwie in die Kamera. Ja, und er trägt ein weißes Shirt und darüber irgendwie so eine Jacke, die sieht so ein bisschen aus, als wäre sie, also sie ist auf jeden Fall grünlich, vielleicht ist das Militärmuster oder so. Er sieht auf jeden Fall super sympathisch aus, sieht aber für mich nicht aus wie 20, was ja bei Jungs in dem Alter öfters mal der Fall sein kann, dass sie ein bisschen jünger aussehen. Also wenn man mir jetzt sagen würde, er ist 14, dann würde ich das auch glauben.
Mich hat er so ein bisschen an Eminem erinnert, als er noch jung war.
Ja gut, das stimmt auch.
Vor allen Dingen wegen der Haare. Doch er mag noch so fröhlich aussehen, es gibt auch ein paar dunkle Momente in Bransons Leben. Und einer dieser dunklen Momente ereignet sich ebenfalls im April 2001, und zwar am 7.4., also nur wenige Tage vor Bransons Verschwinden. An diesem Tag besucht Branson eine Party von seinem Nachbarn Jason Bierman. Und auf dieser Party wird er jetzt versehentlich, wie es in einigen Quellen heißt, unter Drogen gesetzt. Und ich weiß jetzt nicht so richtig, wie das versehentlich passieren kann. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass er vielleicht unter Drogen gesetzt werden sollte und dann eben versehentlich Drogen zu sich genommen hat, was er persönlich also gar nicht wollte und dass das so gesehen ein Versehen war. Aber wie es passieren kann, dass er versehentlich unter Drogen gesetzt wird, also dass ihn jemand gar nicht unter Drogen setzen wollte und das trotzdem gemacht hat, da fand ich die Formulierung ein bisschen komisch. Naja, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man niemandem irgendwas nachweisen kann und sich deswegen jetzt lieber so ein bisschen vorsichtig ausdrückt. Auf jeden Fall kommt es jetzt im Zuge dieses unfreiwilligen Drogenkonsums dazu, dass Branson einige, ich nenne es jetzt mal, Aussätze hat. Unter Drogen soll er sich an diesem Abend nackt ausgezogen haben und durchs Haus getanzt sein. Außerdem hat er sich die Schamhaare abrasiert und dann später Sex mit Bierman gehabt. Branson erzählt seinem Vater auch später von diesem Vorfall und sein Vater sagt, dass ihm auf jeden Fall schon klar war, dass Branson homosexuell ist und er glaubt, dass er auch schon vorher Geschlechtsverkehr mit Männern hatte. Er glaubt in diesem Fall aber, dass Bierman seinen Sohn unter Drogen gesetzt hat, um ihn dann zu benutzen, also dass er ihn quasi missbraucht hat. Bob wurde dann auch sehr sauer und er wollte seinen Sohn beschützen und Jason konfrontieren. Dazu kam es aber nie. Vielleicht wollte Branson es nicht, um der Sache nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das ist aber nicht bekannt.
Dies schien allerdings nicht der einzige Vorfall mit Drogen gewesen zu sein, den es in Bransons Leben gab. Wir machen jetzt wieder einen kleinen Zeitsprung, und zwar zum 17. April hin, also 10 Tage später. Das ist der Tag, an dem Bob seinen Sohn Branson vermisst gemeldet hat. Die Ermittlungen beginnen jetzt. Im Zuge dessen wird natürlich auch mit Jenna gesprochen und sie macht einige Aussagen, die ich persönlich sehr interessant finde. Sie erzählt, dass Branson seit kurzem mit Amphetamin und Marihuana experimentieren würde. Ein anderer Bekannter gibt an, dass er bei Branson eine Flasche Valium gesehen habe. Es werden jetzt auch einige Drogenbekanntschaften von Branson befragt, doch sie scheinen mit dem Verschwinden nichts zu tun zu haben. Sie bestehen alle einen Lügendetektortest, der in den USA ja sehr viel Gewicht hat, auch wenn er nicht zu 100% aussagekräftig ist. Und auch Gerüchte, dass Branson Schulden bei irgendwelchen Drogendealern haben soll, bestätigen sich nicht. Auffällig ist aber, Branson verschwindet nur ein paar Tage, bevor er wegen der Drogen in Therapie gehen wollte. Bransons Eltern machen sich jetzt natürlich große Sorgen und Bransons Vater Bob, der hofft nun, dass sich Branson abgesetzt haben könnte. Er vermutet ihn jetzt bei Freunden in Kansas City. Und da sein Sohn gerade kein funktionierendes Auto hat, er fuhr normalerweise einen Lieferwagen, aber der befand sich noch auf dem Grundstück, glaubt Bob, dass sein Sohn dorthin getrampt sein könnte, auch wenn ihm das eigentlich nicht ähnlich sieht. Dagegen sprechen aber mehrere Dinge. Zum einen, dass man nie wieder etwas von Branson gehört hat, dass er sich aber eben auch nicht bei diesen Freunden in Kansas City befunden hat. Zum anderen, dass aus dem Haus keine Sachen von Branson fehlen. Selbst sein Portemonnaie, das er eigentlich immer mit sich trägt, ist noch im Haus. Also nur die Klamotten, die er am Leib getragen hat, sind weg. Ansonsten fehlt nichts, was auf ein freiwilliges Verschwinden hindeuten könnte. Die Nodaway County Police beginnt jetzt natürlich auch, nach Branson zu suchen. Und zwar in einem Suchradius von ungefähr 24 Kilometern. Sie durchsuchen Farmen, Häuser, suchen auf Feldern, in Seen und in Flüssen. Doch sie können nirgends finden. Und noch etwas können sie nirgendwo entdecken. Und zwar die Kabel, die Perry zuvor in die Scheune bringen wollte. Doch dann, seltsamerweise, werden sie plötzlich nach 2 Wochen an der Schuppentür hängen gefunden. Natürlich könnte man sagen, dass es sein kann, dass sie schon die ganze Zeit da hingen. Aber ob das wirklich so ist, ist fraglich. Denn nicht nur die Polizei hat dort nachgeguckt, sondern auch Bob. Als man die Kabel anfangs nicht finden konnte, da ging man zuerst noch davon aus, dass Branson niemals an dem Schuppen angekommen ist. Jetzt allerdings ändert sich die Theorie, nachdem die Kabel gefunden wurden, und es ist fraglich, ob Branson vielleicht doch am Schuppen angekommen ist. Irgendwie müssen diese Kabel ja dahin gekommen sein, und man denkt jetzt, dass man sie vielleicht nur übersehen hat. Möglich ist aber auch, dass irgendjemand nachträglich die Kabel in den Schuppen gelegt hat, beziehungsweise an die Tür gehängt hat. Bevor wir jetzt weitermachen in der Geschichte, möchte ich mit dir, Sarah, aber erst einmal über das Grundstück reden, von dem Branson verschwunden ist. Beziehungsweise über die ganze Nachbarschaft, in der die Suche stattgefunden hat. Und ich würde gerne mal wissen, was die Gegend so für einen Eindruck auf dich macht. Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären?
Wir sehen hier erstmal das Haus, in dem Branson aufgewachsen ist. Das ist ein mehrstöckiges, typisches amerikanisches Einfamilienhaus und ich würde da sofort einziehen, also mir gefällt das richtig gut. Das Haus steht allein, also da schließt jetzt kein Nachbarhaus direkt an. Neben dem Haus steht direkt so ein großer Baum, wo man sich so vorstellen kann, dass Branson da vielleicht als Teenager rausgeklettert ist, nachts heimlich, um sich mit seinen Freunden zu treffen oder so.
Wie in den Filmen.
Genau, wie in den amerikanischen Filmen immer. Und die Umgebung des Hauses sieht für mich auch sehr, sehr friedlich aus, also man kann auch die Nachbarhäuser sehen, die auch alle ordentlich und vernünftig aussehen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Haus, das für mich ein bisschen mehr nach so einem abgestellten Trailer aussieht. Aber ansonsten ist die Gegend echt sehr schön.
Ich kann dir jetzt leider nicht so ganz genau sagen, was von diesen ganzen vielen kleinen Gebäuden, die man da im Umkreis von Bransons Haus sieht, der Schuppen ist, in den Branson gehen wollte. Aber man sieht ja, dass sich die alle nicht besonders weit weg befinden. Und was ich auch glaube zu sehen ist, dass es jetzt nicht irgendwie eine gefährliche Gegend ist. Zumindest sieht man jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Häuserruinen oder dunklen Wald oder so, wo jetzt irgendwie durchgehen musste, sondern es ist eigentlich nur schöne grüne Wiese, über die er hätte laufen müssen. Und all diese Gebäude sind wirklich nur ein paar Schritte vom Haus entfernt. Ich finde auch die Nachbarhäuser drumherum, die wirken alle sehr, sehr hell und freundlich. Und es ist einfach so gar keine Gegend, in der man sich irgendwie vorstellen kann, dass da ein Mensch plötzlich verschwindet. Aber, und das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend, aber gleichzeitig auch extrem gruselig, Skidmore hat eine recht erstaunliche und auffällige Kriminalitätsgeschichte. Wir müssen uns das jetzt mal vor Augen halten, dass der Ort 2020 nur 245 Einwohner hatte. Ich weiß jetzt halt auch nicht genau, wie viele das im Jahr 2001 waren, aber so wirklich viel mehr oder weniger werden es wohl nicht gewesen sein. Und für diese geringe Einwohnerzahl ist da schon wirklich viel passiert, wie ich finde. 1981 ist dort ein Mann namens Ken Rex McElroy erschossen worden, und zwar mit mehreren Gewehren. Und obwohl es mehr als 50 Zeugen in dem Ort gab, die die Tat gesehen haben, war niemand bereit, mit der Polizei zu sprechen, und der Fall gilt bis heute als ungeklärt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt genauso wie ich, wie das sein kann und wieso diese 50 Menschen alle nicht ausgesagt haben, obwohl sie ja Augenzeugen der Tat geworden sind. Und viele vermuten, dass das daran liegt, dass McElroy, also das Opfer, so ein bisschen der Stadttyrann war, also so der Mobber in dem Ort. Außerdem war er wohl ein bekannter Verbrecher in der Stadt. Er hatte mehrere Anklagen wegen verschiedener Gewaltdelikte und wegen Vergewaltigung. Und es kann jetzt einfach sein, dass der kleine Ort vielleicht Selbstjustiz begangen hat und in diesem Zusammenhang haben dann eben alle zusammengehalten und niemand hat gegen den anderen ausgesagt. Das sind aber nur Spekulationen. Fakt ist, er ist erschossen worden von mindestens 2 Menschen, weil er hatte ja die Kugeln und Schüsse von 2 unterschiedlichen Gewehren. Und Fakt ist auch, dass es eben Augenzeugen gab und dass seine Frau noch versucht hat, jemanden anklagen zu lassen, den sie als Täter identifiziert hat. Dabei ist allerdings nichts herausgekommen. Das ist aber nicht die einzige Tat, die in Skidmore passiert ist. Am 16. Oktober 2000 wurde Wendy Gillenwater von ihrem Mann Greg N. Dragoo ermordet. Und dann folgte das mysteriöse Verschwinden von Branson. Und jetzt kommt etwas, das in diesem Zusammenhang wirklich sehr tragisch und auch total mysteriös ist, irgendwie gruselig. Also ich weiß nicht, die Tat an sich ist einfach schon tragisch und absolut grausam. Aber wem das passiert, das ist ausgerechnet Bransons Cousine. Und Achtung, auch wenn ich jetzt versuche, mich so kurz wie möglich zu fassen und nicht besonders explizit zu werden, dann könnten trotzdem die nächsten paar Sekunden für empfindliche Menschen extrem hart werden. Wenn ihr also da ein bisschen zart beseitet seid, was Schwangere betrifft, dann rate ich euch jetzt einfach ein paar Sekunden zu skippen. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerät jetzt die 23-jährige Bobby Jo Stinnett. Und das ist, wie gesagt, die Cousine von Branson. Sie wird jetzt tot in ihrem Haus in der Elm Street gefunden und ich glaube, alleine der Straßenname verursacht wahrscheinlich einigen da draußen schon Gänsehaut. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist das wirklich Brutale daran, dass sie gestorben ist, weil man ihr Baby aus dem Bauch geschnitten hat. Sie war im 8. Monat schwanger. Das Kind konnte man Gott sei Dank ein paar Tage später Leben finden und dem Vater wieder zuführen und auch die Täterin konnte gefasst werden. Sie hieß Lisa Montgomery. Und auch wenn das recht erstaunlich ist, da doch Frauen in Amerika eher selten hingerichtet werden, ist diese Täterin am 13. Januar 2021 im Alter von 52 durch eine letale Injektion hingerichtet worden.
Also den Fall von Bransons Cousine, den kenne ich. Ich wusste aber vorher nicht, dass das seine Cousine ist, logischerweise, weil ich Bransons Fall nicht kannte. Aber ich finde es einfach so heftig, dass diese Familie mit 2 so schlimmen Verbrechen, also man weiß ja bei Branson nicht, ob es ein Verbrechen ist, aber mit 2 so schlimmen Vorfällen einfach konfrontiert ist. Und das hat man ja irgendwie öfter, ne? Dass einer Familie einfach extrem viel Schlimmes passiert. Und ja, die tun mir echt so leid, weil mit einer so einer Sache fertig zu werden, ist ja schon hart genug, aber dann auch noch mit 2 solchen Vorfällen.
Ja, und dann auch wirklich noch in so einem kleinen Ort. Du denkst irgendwie so, du lebst da in der absoluten Idylle, lebst da irgendwie in Frieden und in Sicherheit und dann passiert sowas und dann passiert nochmal sowas. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal von den Ereignissen in Skidmore zurück zu den Geschehnissen in Bransons Haus. Wir wissen ja, dass er am Tag seines Verschwindens zusammen mit Jenna da geputzt hat. In einer Art offenen Brief äußert sich jetzt auch Bransons Mutter zu den Geschehnissen. Sie erzählt darin, dass sie keine klare und strikte Timeline hat, sondern dass sie auch immer nur hier und da ein paar Kommentare gehört hat. Daraus ergeben sich für sie einige Fragen. Und zwar stellt sie sich zu einem die Frage, wer die beiden Männer auf dem Grundstück waren, die die Lichtmaschine des Autos repariert haben. Sie weiß nicht genau, ob Branson die engagiert hat oder ob das vielleicht sein Vater Bob war. Außerdem hat sie auch noch ein paar Informationen von Jenna bekommen. Und zwar hat Jenna ihr eine Situation geschildert. Zu irgendeinem Zeitpunkt während der Putzarbeiten sei Branson an einen der Küchenschränke gegangen und hat irgendwas da rausgenommen und ist dann mit diesem Gegenstand zur Hintertür rausgelaufen. Und als er wieder reinkam, hat sie ihn danach gefragt. Er wollte ihr aber wohl nicht sagen, was er gemacht hat. Danach hat er sich aber wieder ganz normal verhalten. Und dann gab es noch eine Situation. Jenna hat dann wohl zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Putzen oder während des Putzens, das ist wohl der Mutter auch nicht so richtig klar, eine Dusche genommen. Und als sie aus dem Bad kam, da gab es wieder einen Vorfall mit den Küchenschränken. Und diesmal soll einer der Männer, die eigentlich das Auto repariert haben, in der Küche gewesen sein und sich an den Schränken zu schaffen gemacht haben. Jenna hat ihn dann gefragt, ob er etwas suchen würde und ob sie ihm helfen könne, und er hatte gesagt, nein, er würde nichts suchen, und dann wäre er ganz schnell wieder rausgegangen. Und anschließend, um 3 Uhr, gab es dann eben diesen Vorfall mit den Kabeln. Da hat Jenna aus dem Fenster gesehen und von dort aus gesehen, wie Branson das Haus verlässt, und aus dem Fenster hat sie ihn dann gefragt, was er macht. Und er hat dann eben erzählt, dass er die Kabel in den Schuppen bringen will, und was danach passiert ist, wissen wir ja, oder wir wissen es nicht genau, wir wissen nur, dass er danach nie wieder gesehen wurde.
Bis 2003 gab es in Bransons Fall jetzt erstmal keine Bewegung. Dann hat sich etwas verändert, und zwar etwas Bedeutendes. Es war eher ein Zufallsfund, der die Polizei zu Jack Wayne Rogers führte. Während der Festnahme eines Mannes aus Alabama wegen Pornovorwürfen fand die Polizei Chatprotokolle auf dem Computer, die sie auf die Spur von Rogers nach Fulton in Missouri brachten. Jack Wayne Rogers, ein 59-jähriger presbyterianischer Geistlicher und Pfadfinderführer, wurde wegen schwerer Körperverletzung und der Ausübung von ärztlichen Handlungen ohne Lizenz verhaftet. Der Grund war, dass er in einem Hotel in Columbia, Missouri, einer Transfrau ohne medizinische Ausbildung die Genitalien entfernt hatte. Und als wäre das jetzt nicht schon schlimm und heftig genug, entdeckte die Polizei bei der Untersuchung von Rogers persönlichen Gegenständen jetzt kinderpornografisches Material auf seinem Computer, sowie auch zahlreiche Beiträge in Internetforen. Unter den Nutzernamen Bugger Butt, was sinnhaft übersetzt so viel heißt wie Hinternliebhaber, Oh Hail Satan, also O Preise Satan, und Extreme Body Mods, übersetzt extreme Körpermodifikationen, beschrieb er detailliert die Folter und Misshandlung mehrerer Männer. In einigen dieser Beiträge sprach er außerdem darüber, die Genitalien von kastrierten Männern zu, Achtung, jetzt wird's richtig übel, zu verspeisen. Besonders auffällig war ein Bericht, in dem Rogers schilderte, wie er einen blonden Anhalter mitgenommen und anschließend vergewaltigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet haben soll. Laut dem Beitrag wurde die Leiche des Opfers an einem abgelegenen Ort in den Ozarks vergraben. Bransons Mutter spricht in ihrem Brief darüber, dass der blonde Mann aus Skidmore stammen soll, und erzählt, dass sie das Protokoll und die ganzen grausamen Details gelesen hat. Obwohl Rogers bestritt, Branson Perry jemals gesehen zu haben, vermutete auch die Polizei, dass es sich bei dem beschriebenen Opfer um Branson handeln könnte. Rogers behauptete, der Beitrag sei reine Fantasie und entspreche nicht der Wahrheit. Ob das stimmt, finde ich aber ziemlich fraglich, denn bei einer späteren Durchsuchung von Rogers Besitz entdeckte die Polizei in einem seiner Fahrzeuge eine Halskette mit einer Schildkrötenkralle, die einer Kette ähnelte, die Branson Perry besaß. Rogers wurde wegen Kinderpornografie und der unsachgemäßen Durchführung einer Geschlechtsumwandlung, das finde ich übrigens noch ziemlich freundlich ausgedrückt für das, was er da veranstaltet hat, zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Bransons Mutter ist froh darüber, auch wenn sie sagt, dass sie im Grunde ihres Herzens nicht glaubt, dass er für das Verschwinden ihres Sohnes verantwortlich ist. Auch wenn Rogers als Verdächtiger nicht komplett ausgeschlossen werden kann, konzentrieren sich die Ermittlungen jetzt wieder auf Skidmore. Bransons Mutter ist sich sicher, dass irgendjemand in der Gegend wissen muss, was mit Branson passiert ist.
Im Juni 2009 teilten die Behörden mit, dass sie in Quitman, Missouri, aufgrund eines glaubwürdigen Hinweises mit einer Ausgrabung beschäftigt seien, da man vermutete, dass Bransons Überreste dort sein könnten. 2 Tage lang wurde ein 7 Meter tiefes Loch gegraben, das etwa 6 mal 12 Meter groß war. Ein örtlicher Bauer erzählte, dass die Polizei bereits Jahre zuvor auf seinem Grundstück nach einem verlassenen Brunnen gesucht hatte, jedoch ohne Erfolg. Quitman ist sofern interessant, da Ermittler nach Bransons Verschwinden die Information erhalten haben sollen, dass er nach dem Verlassen seines Hauses an diesem Tag in einem Haus 1 Meile östlich von Quitman, Missouri, gesehen wurde. Und dieses Haus, das galt damals als ein bekannter Treffpunkt für Drogenkäufe, und wir erinnern uns ja, dass Branson mit Drogen was zu tun hatte. Das Gebäude brannte weniger als 1 Woche nach Bransons Verschwinden nieder, also noch bevor er als vermisst gemeldet wurde. 2010 bot dann Bransons Mutter eine Belohnung von $20.000 für Hinweise auf das Verbleiben ihres Sohnes an. 2022 hieß es, Ermittler hätten einen dringenden Verdacht und dass nur noch die Leiche fehlen würde. Im Mai 2024 wurde bekannt, dass in Quitman eine neue Untersuchung stattgefunden habe, bei der erneut ein Brunnen durchsucht wurde, oder diesmal ein Brunnen durchsucht wurde. Wir haben ja von dem Farmer erfahren, dass die Polizei auf seinem Grundstück nach einem Brunnen gesucht hat. Ermittler bezeichnen dies als die bedeutendste Entwicklung seit der Ausgrabung 2009 und dass sie einem vielversprechenden Hinweis nachging. Ja, sollte es also in diesem Fall irgendwie irgendetwas Neues geben, erfahrt ihr das bei uns auf Instagram. Das war jetzt schon, glaube ich, zweimal oder so der Fall, dass wir über Fälle berichtet haben, über die es dann plötzlich News gab. Und ihr könnt uns einfach folgen auf mordhoch2.truecrimepodcast. Wenn es was Neues gibt, dann erfahrt ihr das in der Story. Und sollte es großartige, bewegende Neuigkeiten geben, dann können wir vielleicht auch nochmal ein kleines Update aufnehmen.
Besonders tragisch in all der Tragik, die der Fall sowieso schon zu bieten hat. Bransons Vater verstarb 2004 und 2011 verstarb dann auch seine Mutter nach einem langen Kampf gegen Hautkrebs. Neben ihrem Grab gibt es ein leeres Grab für Branson, datiert auf den 11. April 2001. Denn sie hatte zeitlebens die Hoffnung, dass die Überreste ihres Sohnes irgendwann gefunden würden und man ihn neben ihr begraben könnte. Dieser Wunsch konnte ihr aber bis heute nicht erfüllt werden. Doch auch wenn Bransons Eltern verstorben sind, ist Branson dennoch nicht vergessen. Zahllose Menschen denken noch an ihn und möchten sein Schicksal aufklären. In diesem Sinne haben wir noch einen Appell für euch, der von Bransons Mom Becky stammt. Ich war nie jemand, der viel verlangt hat. Aber jetzt bitte flehe ich sogar darum, mir zu helfen, meinen Sohn zu finden oder herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Ich brauche es, dass dieser Albtraum endet. Es ist eine Achterbahnfahrt, die nie aufhört. Von außen mag es so aussehen, als ginge es mir gut, aber innerlich werde ich nie in Ordnung sein. Wenn du jemals jemanden verloren hast, der gestorben ist, dann weißt du, wie es sich anfühlt, völlige Verzweiflung zu empfinden. Mit der Zeit lässt es nach und wird erträglicher. Du kennst die Ursache dessen, was passiert ist, und du konntest deinen geliebten Menschen zur Ruhe betten. Du wirst immer dieses Gefühl der Leere haben, und manchmal überkommt es dich. Aber du lernst damit umzugehen. Eltern von vermissten Kindern haben nie dieses Gefühl. Es wird nie erträglich, nur leichter zu verbergen. Im einen Moment bist du in Ordnung und funktionierst. Im nächsten Moment löst etwas in dir etwas aus und du stürzt in die tiefste Schlucht, die du dir vorstellen kannst und findest keinen Ausweg. Es kann etwas so Einfaches wie ein Geruch, ein Geschmack, ein Geräusch, eine Berührung sein und der ganze Horror ist wieder da. Es hört nie auf. Bitte, bitte, bitte fasst euch ein Herz, wenn ihr irgendetwas wisst und meldet euch. Ihr denkt vielleicht, es ist unbedeutend, aber es könnte der Schlüssel zur Antwort sein. Ihr könnt anonym bleiben, wenn ihr wollt. Ich bete weiterhin zu Gott, dass Branson sicher ist, glücklich ist und bald nach Hause kommt. Aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Ich fürchte, ich werde das wunderschöne Lächeln meines Sohnes nie wiedersehen oder seine Stimme hören. Derzeit biete ich bis zu $20.000 für Informationen an, die zur Festnahme und Verurteilung der Person oder Personen führen, die für das Verschwinden von Branson verantwortlich sind. Ich glaube, dass Geld die Menschen zum Reden bringt. Ich möchte nicht, dass jemand meinen Sohn vergisst. Ich glaube, wenn es eine ständige Erinnerung gibt, dann, vielleicht, wird jemand sich melden.
Das war also der Fall von Branson Perry. Ich finde hieran gleich mehrere Dinge so tragisch. Natürlich erstmal den Punkt, dass Branson nur kurz aus dem Haus gegangen ist und seine Freundin gedacht hat, er würde jeden Moment zurückkehren und dass er eben nie wiedergekommen ist. Dann aber auch, dass die Familie ein weiterer Schicksalsschlag ereilt hat, nämlich der von Bransons Cousine. Und ich finde es natürlich auch ganz, ganz schlimm, dass die beiden Elternteile gestorben sind und nie erfahren werden, was mit ihrem Sohn passiert ist. Uns würde jetzt natürlich interessieren, was ihr glaubt, was in Bransons Fall vorgefallen ist. Wie wir eingangs schon gesagt haben, seine eventuelle sexuelle Orientierung spielt da jetzt keine Rolle. Also wir möchten jetzt irgendwie keine Beleidigungen oder sowas hören, also keine Äußerungen in der Hinsicht gegen ihn. Und auch zu der Sache mit den Drogen, da bitte jetzt auch nicht irgendwie hinschreiben, ja, er hat Drogen genommen, er ist eben selber schuld, wenn ihm sowas passiert ist. Bitte immer im Hinterkopf behalten, er war ein junger Mann, er wollte sich wegen seiner Drogensucht Hilfe holen und niemand auf der Welt hat das Recht, ihn dann irgendwie zu entführen oder zu ermorden oder was auch immer. Natürlich ist es möglich, dass die Drogensucht da in irgendeiner Form mit reinspielt und Da dürft ihr euch natürlich auch gerne zu äußern, aber ich glaube, ihr wisst genau, welche Art von Kommentaren wir meinen. Eben diese herabwürdigenden Kommentare, die ja hier nicht wirklich was zur Sache tun und nicht wirklich hilfreich sind. So. Wir möchten aber trotzdem natürlich gerne wissen, was ihr denkt. Und mich würde natürlich auch interessieren, Sarah, was du jetzt denkst. Hältst du Rogers für den Täter? Glaubst du da an diese Drogengeschichte in Quitman? Denkst du, dass da irgendetwas anderes passiert ist? Ach so, genau. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, dass es keine Verdächtigungen gegen Bransons Vater Bob gibt. Also auch das kann man öfters mal lesen, dass, ja, das ist dann eben auch wieder sowas, dass er nach dem Vorfall auf der Party des Nachbarn, also bei Beerman, mit dem Branson ja sexuellen Kontakt gehabt haben soll, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, dass er da ausgerastet ist und seinen Sohn irgendwie ermordet hat oder so. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Erstens hatte der Vater mit der Sexualität seines Sohnes überhaupt gar kein Problem. Und zweitens war Bob zu dem Zeitpunkt ja im Krankenhaus und das ist auch wirklich bestätigt und er hat einfach rein gar nichts mit dem Verschwinden von Branson zu tun. So, Sarah, jetzt aber deine Meinung.
Also an sich wäre ich total bei dem Rogers.
An sich, also das klingt jetzt ein bisschen zögernd.
Ja, weil einerseits passt ja alles Mögliche, ne? Also seine Schilderung da von dem Anhalter, den er getötet haben will und ja auch, dass er man generell einen sehr großen Schaden hat, meiner Meinung nach. Aber die Mutter von Branson ist eben nicht überzeugt, dass er es war. Und sie kennt ja die Protokolle über alles, was mit Rogers und dem Fall zu tun hat. Und da denke ich, wahrscheinlich hat sie Informationen, die wir nicht haben, wenn sie ihn ausschließt oder zumindest nicht überzeugt ist von seiner Schuld.
Ja, wen hältst du denn dann für verdächtig? Weil ich meine, das mit der Mutter ist halt alles ein bisschen schwierig. Sie sagt ja selber, dass sie keine konkrete Timeline irgendwie von dem Tag hat. Also scheint sie jetzt auch nicht so komplette Einsicht zu haben, also vielleicht bei Rogers schon, das mag sein, aber was den Tag, den Ablauf des Tages angeht, ja wohl irgendwie nicht so, weil sie sich da ja auch ein bisschen was zusammenreimen muss und mit verschiedenen Leuten sprechen musste, so scheint ja dann in den Ermittlungen vielleicht auch ein bisschen was schiefgelaufen zu sein oder ein bisschen lückenhaft zusammengetragen worden sein.
Ja, das ist halt das Problem. Also klar, wir kennen natürlich auch nicht alle Details aus den Ermittlungen, aber von Rogers mal abgesehen, habe ich eigentlich gar keinen Verdächtigen, weil ich mir dann auf den Fall gar keinen Reim machen kann. Und wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, dann finde ich Rogers auch nicht komplett logisch, weil ich mir einfach nicht erklären kann, dass Branson da jetzt plötzlich per Anhalter gefahren sein soll.
Ja, gut. Also aber räumen wir das Ganze mal von hinten auf. Was sagst du denn zu dieser Sache in dem Haus? Also da hat der Branson sich ja auch schon ein bisschen seltsam verhalten. Also wenn ich da jetzt mit jemandem putze und ich gehe da irgendwie an die Schränke und gehe dann raus und komme dann wieder und derjenige fragt mich, was hast du gemacht, dann hätte ich ja wahrscheinlich sowas oder könnte ich wahrscheinlich sowas sagen, wie ich habe den Müll rausgebracht, ich habe Putzwasser ausgekippt. Dann mache ich ja nicht so ein Geheimnis da draußen, sage ja nicht so, ja, sag ich dir nicht oder so. Also das finde ich schon komisch. Also was hat er denn da zum Beispiel in deinen Augen gemacht?
Ach so, ja, das könnte vielleicht sein. Also er hatte ja zu dem Zeitpunkt ein Drogenproblem. Also hat er vielleicht aus dem Schrank irgendwelche Drogen geholt und die heimlich genommen?
Ja, entweder hat er die geholt und genommen. Oder was hältst du denn von den beiden Männern, die das Auto repariert haben? Von denen ist ja einer dann irgendwie auch plötzlich in die Küche gegangen und hat da in den Schränken rumgesucht. Und das ist ja schon, also sehr, sehr merkwürdig. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der mein Auto repariert, kommt er nicht einfach in mein Haus und durchsucht die Schränke. Es klingt ja schon so ein bisschen so, ja, als würde oder als hätte Branson die gekannt und als hätten die sich eben auch im Haus ausgekannt und ja, als hätte sich in diesen Küchenschränken eben irgendetwas befunden, was für die alle von Bedeutung ist. Und das könnte ja schon vielleicht mit Drogen zusammenhängen.
Ja, vielleicht waren das irgendwelche Freunde von ihm aus der Drogenszene. Und wer hätte die sogar auch deswegen so ein bisschen von Jenna ferngehalten? Weil dass sie sich jetzt gar nicht miteinander unterhalten haben, obwohl die beide da gerade was in diesem Haus gemacht haben, ist ja schon irgendwie komisch.
Ja, und dann könnte der denen ja vielleicht Drogen nach draußen gebracht haben oder mit den Drogen genommen haben oder so und sich deswegen so komisch verhalten haben. Aber dann die Situation mit den Kabeln. Und er hatte diese Kabel ja wirklich wohl dabei. Also Jenna hat diese Kabel ja gesehen. Und da ist jetzt die Frage, naja, was waren das für Kabel? Und warum hat er die quasi als Alibi benutzt oder so? Hat er dann, wollte er so tun, als würde er die Kabel wegbringen, hat aber gedacht, ich nehme in der Zeit nochmal schnell Drogen oder ich besorge mir irgendwo Drogen? Oder wie reimst du dir das zusammen?
Ja, es könnte vielleicht ein Alibi gewesen sein, um wirklich nochmal schnell nachzulegen, sage ich jetzt mal. Wir wissen ja auch nicht, was er genommen hat. Ich kenne mich jetzt mit Drogen auch nicht so gut aus.
Also er hat auf jeden Fall ja mit Marihuana experimentiert, das sagt sie ja, und mit Amphetamin. Also Marihuana, so ein Joint, den er sich da noch schnell geraucht hat, könnte ja schon sein.
Ja, aber jetzt mehrfach in dieser Putzsituation, also hält man das dann nicht aus, dann vielleicht mal?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gekifft. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das ist wie so, vielleicht könnt ihr uns das ja sagen, aber wollt ihr wahrscheinlich nicht.
Drogenenthusiasten unter euch, erzählt mal.
Ja, nee, vielleicht ist das ja so wie Leute, die normale Zigaretten rauchen. Vielleicht macht man das mehrfach am Tag oder mehrfach die Stunde oder ich habe wirklich gar keine Ahnung davon.
Was ich halt glaube, was man relativ oft macht, wenn man erstmal abhängig ist, ist, glaube ich, Koksen, ne? Aber Koks oder eher nicht?
Nee, ich glaube, von Koks war nicht die Rede.
Ja, aber dass es da um irgendeine Droge gehen könnte zumindest sein.
Ja, und die Vermutung ist ja irgendwie dann so, dass er eben diese Kabel quasi als Alibi benutzt hat oder dass er die vielleicht auch wirklich eben noch wegbringen wollte oder so. Und dann muss er ja aber dann, wenn das diese Sache in Quitman mit diesem Drogenhaus da stimmt, muss er sich ja dann plötzlich entschieden haben, vielleicht Nachschub zu kaufen. Und da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das was mit diesen beiden anderen Männern zu tun hat da draußen. Dass er da vielleicht einfach nur Quatsch geredet hat, dass das Kabel gar nicht für den Schuppen war, sondern dass er denen das irgendwie gebracht hat, dass er da vielleicht high war und einfach versehentlich Schuppen gesagt hat oder so, ich weiß es nicht. Und dann zu denen gegangen ist mit dem Kabel und die dann gesagt haben, ah, wir haben gerade geguckt in deinen Schränken, du hast ja gar nichts mehr da. Und er dann vielleicht gedacht hat, naja, dann besorge ich jetzt halt eben was. Und so könnte es natürlich A, dazu kommen, dass er per Anhalter fährt, aber dann wird er Rogers verdächtig. Oder aber B, dass er in Quitman bei diesem Drogenhaus angekommen ist. Aber dann fragt man sich, wie. Also, dass er irgendwie per Anhalter gefahren ist, ihm per Anhalter aber nichts passiert ist, der Rogers trotzdem diese Anhaltergeschichte erzählt und ihm dann in Quitman was passiert ist, auch komisch, oder?
Total komisch. Aber an sich, dass er losgezogen ist, um Nachschub zu holen, finde ich jetzt gar nicht mehr so unrealistisch, weil ich mir gerade so dachte, vielleicht hat er ja den beiden Männern als Lohn für die Reparatur der Lichtmaschine Drogen versprochen, hatte dann aber keine mehr und wusste schon, okay, wenn ich jetzt nicht Nachschub besorge, dann machen die richtig Ärger.
Ja, oder? Also ja, da bin ich auch ganz bei dir. Was ja auch sein kann, ist, dass das alles irgendwie stimmt. Also, dass er dann dieses Kabel weggebracht hat oder nicht gebracht hat, auf jeden Fall mit diesen beiden Männern geredet hat, dass da um Drogen ging, die gesagt haben, hier besorgt mal Nachschub. Und er dann gedacht hat, ja, mach ich. Dann aber per Anhalter gefahren ist mit Rogers zu dem Drogenhaus in Quitman, wo er dann den Drogendeal abgewickelt hat. Und dann hat der Rogers aber auf ihn gewartet, weil er gesagt hat, ich bring dich wieder zurück. Und auf der Rückfahrt hat der Rogers ihm dann was angetan. Und dass dieses Drogenhaus in Quitman dann abgebrannt ist, lag einfach daran, dass die Schiss gekriegt haben, weil die wussten, ach, wir sind quasi die Letzten, die den lebend gesehen haben und nicht, dass das mit uns in Verbindung gebracht wird und haben vielleicht deswegen das Haus in Brand gesteckt.
Das könnte natürlich sein. Das klingt für mich zumindest auf jeden Fall nicht unlogisch. Und das Drogenhaus könnte aber auch ganz ohne Zusammenhang mit ihm abgebrannt sein, weil diese Messlabore und so in Amerika, die gehen doch ständig in Flammen auf. Das scheint ja nicht ganz ungefährlich zu sein.
Ja, ob das jetzt so eins war, wissen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so genau, ne? Zumindest weiß ich jetzt nicht so richtig, was das für ein Haus war. Aber ja, so oder so kann das ja sein. Aber es war halt so, stand so mit seiner Vermisstenanzeige in Verbindung. Deswegen denke ich schon, dass das ein bisschen was damit zu tun hatte.
Stimmt schon. Ja, aber damit rückt der Rogers jetzt wirklich wieder in meinen Fokus. Also er ist jetzt wieder mein Hauptverdächtiger.
Ja, die Frage ist dann wirklich nur, warum ist die Mutter da nicht so für? Also was weiß die? Oder was ich mir bei ihr einfach auch vorstellen kann, dass sie vielleicht das nicht wahrhaben möchte, weil sie ja eben diese Details auch kennt und diese wirklich grausamen Fantasien oder auch eben leider vielleicht nicht Fantasien, die der Rogers hatte und sich einfach nicht vorstellen möchte, dass das ihrem Sohn passiert ist und deswegen einfach sagt, nee, ich halte ihn nicht für den Verdächtigen.
Kann so eine Art Schutzmechanismus.
Ja,
ne?
Genau, so eine Selbstschutz. Geschichte kann das ja, auch sein.
Das mag sein, auf jeden Fall.
Ja, gibt's sonst noch irgendwas, was dir da aufgefallen ist oder worüber du noch reden möchtest?
Ja, ich finde auf jeden Fall auch ein bisschen suspekt seinen Nachbarn, den Beerman. Weil jemanden unter Drogen setzen und dann vergewaltigen ist ja auch nicht ganz ohne, sagen wir es mal so. Ja, aber
da wissen wir jetzt auch nicht tausendprozentig, ob es wirklich eine Vergewaltigung war. Das wissen wir ja nicht so richtig. Der hat ja, glaube ich, nur irgendwie von sexuellen Kontakten oder sowas geredet und dass er unter Drogen gesetzt wurde. Also kann ja auch sein, wir waren ja alle nicht dabei, dass er diese Drogen zwar versehentlich genommen hat und dann aber freiwillig was mit dem hatte. Ja, oder aber vielleicht war das auch so ein bisschen seine Art. Kann ja auch sein. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir waren nicht dabei und es kann natürlich auch eine Vergewaltigung gewesen sein. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen seine Art zu testen, wie reagiert der Vater da drauf.
Ja, so, könnte sein. Ja,
weil der Vater
nicht.
Dann ja ziemlich cool reagiert hat und so gesagt hat, ja, mir war schon klar, dass der was mit Männern hat, aber den da zu missbrauchen, das geht natürlich nicht. Und das war ja so der Punkt, auf den er angesprungen ist. Das ging jetzt nicht, er war nie irgendwie wütend, weil er gesagt hat, ach ja, mein Sohn, der hat was mit Männern, das finde ich jetzt ganz schrecklich, sondern er hat nur gesagt, ja, mein Sohn ist da vielleicht missbraucht worden und das finde ich schlimm.
Ja, gut, kann vielleicht sein, dass er da erstmal so antesten wollte. Was halt ein Punkt ist, sein Nachbar hätte natürlich ganz leicht Zugriff auf ihn gehabt und hätte ihn zu sich locken können. Er kann ja gesehen haben, dass er da draußen am Schuppen rumrannte. Nur dann, ja, es hätten ja eigentlich die Männer, die die Lichtmaschine repariert haben, merken müssen, ne? Wenn er da jetzt irgendwie, wenn ihm was angetan worden wäre, dann hätte er ja wahrscheinlich geschrien oder was weiß ich.
Das ist es ja, ne? Dieses Wohngebiet, das sieht ja wirklich so friedlich aus und auch so, ja, also es erinnert mich so ein bisschen an so einen Ferienpark, so große Wiesen, da stehen dann einfach so ein paar Häuser drauf und du hast irgendwie das Gefühl, jeder kriegt alles von jedem mit. Also wenn da irgendwas passiert, denkst du, da stehen dann direkt 5 Leute bei dir auf der Matte und kriegen das irgendwie mit und hören das. Und da sind jetzt auch keine, weiß ich nicht, Waldstücke zwischen oder stark befahrene Straßen, dass man sagen könnte, ja, wenn da jemand schreit, das wird gedämpft, das hört man auch nicht oder so. Ich glaube, da kriegt wirklich jeder irgendwie alles so richtig mit.
Ja, aber jetzt davon ausgegangen, er hat nicht geschrien, habe ich jetzt noch eine andere Theorie plötzlich.
Ja.
Und zwar, vielleicht war es ja auch so, dass der Nachbar Jason Bierman, Jason hieß er, glaube ich, er hat ihn da draußen gesehen, hat ihn so zu sich gerufen, hatte vielleicht gerade neues Gras, gesagt, guck mal hier, ich habe guten Stoff, wir ziehen mal eben einen durch. Und dass dann vielleicht ein Unfall passiert ist. Nämlich, wir wissen ja, dass Branson diese Herzkrankheit hatte. Und vielleicht war ja die Droge, keine Ahnung, ich bin jetzt auch wirklich kein Experte, aber...
Nee, da reicht schon Gras. Also wir hatten mal einen Nachbarn, der war auch ganz jung, der war irgendwie 34, der hatte aber auch Herzprobleme, der hat gekifft und der ist dann tot in seiner Wohnung gefunden worden.
Ja, und das könnte doch sein, dass er vielleicht auch einen Joint geraucht hat, es einfach blöd gelaufen ist und er daran gestorben ist und dass dann der Jason Bierman aus Panik die Leiche verschwinden lassen hat. Und da wäre ja, hätte es ja keine Kampfgeräusche oder sonst irgendwas gegeben, wäre ja so gesehen ein Unfall gewesen oder ein Unglück.
Ja, oder wenn das wirklich eine Vergewaltigung war, könnte der Bierman natürlich auch das Motiv gehabt haben, das vertuschen zu wollen, ne, dass er nicht wollte, dass der jetzt vielleicht dann noch irgendwie im Nachhinein drüber redet. Aber ja, wäre dann vielleicht auch ein bisschen spät dafür und der Branson, der wollte ja auch nicht wirklich darüber reden. Also er wollte ja auch nicht, dass sein Vater den zur Rede stellt. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen bei der Sache so, dass ich denke, naja, vielleicht war das auch nicht ganz genauso, wie der Branson das geschildert hat. Und er wollte so ein bisschen bei seinem Vater mal so austesten, was der darüber denkt. Aber naja, kann auch einfach sein, dass ihm das peinlich war, dass er nicht wollte, dass der Vater Jason anspricht. Das wissen wir halt alles nicht so genau, ne?
Ja, hältst du es denn in irgendeiner Weise für möglich, dass er noch lebt?
Eigentlich nicht. Weil das ist für mich wieder so eine Situation, wo ich sage, da... Während des Putzens beschließt keiner plötzlich irgendwie ein anderes Leben zu beginnen, neues Leben anzufangen oder so. Natürlich, es gibt Situationen, aus denen Leute heraus verschwinden und die tauchen nach ein paar Jahren wieder auf oder werden zufällig entdeckt und haben ein neues Leben begonnen. Aber das findet dann irgendwie doch ein bisschen anders statt. Und dieses einfach nur, ja, ich gehe raus, ich bringe Kabel weg und bin dann weg und fange ein neues Leben an, das glaube ich nicht. Und ich habe zumindest, soweit ich mich erinnern kann, falls ihr da irgendwelche Fälle kennt, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Aber ich kann mich jetzt auch an keinen Fall erinnern, wo ein erwachsener Mann entführt worden ist, irgendwie jahrelang irgendwo gefangen gehalten worden ist und dann wieder aufgetaucht ist.
Mm-mm.
Also sowas kenne ich von Frauen, sowas kenne ich von Kindern, aber von erwachsenen Männern jetzt auch nicht. Deswegen halte ich das auch eher für unwahrscheinlich.
Ja, das geht mir genauso und ich bin auch ganz gespannt, was ihr da draußen jetzt dazu sagt. Also lasst uns unbedingt eure Meinung über den Fall Branson Perry wissen.
Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir wieder einen Crime-Flashback für euch. Das kennt ihr ja mittlerweile bereits. Wenn die Folge erscheint, ist der 1. April, also Sarahs Geburtstag. Sarah ist nämlich unser kleiner April-Scherz. Und ja, wir haben jetzt auch wieder einen Fall für euch rausgesucht, der sich am 1. April ereignet hat. Allerdings einige Jahre zuvor. Und ich muss sagen, es ist einer meiner absoluten Herzensfälle. Ja, und wenn ihr dazu irgendwann mal eine umfangreiche Folge haben möchtet, also ich würde es mir fast wünschen, dass ihr euch die wünscht, weil ich die gerne machen würde, ich glaube aber, dass ihr den Fall wahrscheinlich alle, ja, wahrscheinlich schon ausreichend gehört habt. Aber trotzdem, falls ihr ihn von uns hören wollt, sagt einfach Bescheid. Unser heutiger Crime-Flashback führt uns nämlich nach Panama. Chris Kremers und Lisanne Frohn, zwei junge Niederländerinnen, sind am 15. März 2014 nach Panama gereist, um dort 6 Wochen Urlaub zu machen. Doch sie wollen nicht nur Urlaub machen, sondern auch die Sprache lernen und freiwillige Arbeit leisten. Sie touren jetzt einige Zeit durchs Land, bevor sie am 29. März 2014 in Boquete ankommen. Hier leben sie in einer einheimischen Familie und hoffen so, ihr Spanisch aufbessern zu können. Am Morgen des 1. April 2014 brechen die beiden 21- und 22-jährigen Frauen zu einer Wanderung auf dem berühmten El Pianista Trail auf. Am 2. April 2014 nehmen sie dann einen Termin nicht wahr, den sie mit einem lokalen Wanderguide vereinbart haben. Außerdem schicken sie keine SMS mehr an ihre Familien. Schnell wird klar, dass den beiden etwas passiert sein muss. Eine groß angelegte Suchaktion wird eingeleitet, mit Hubschraubern, Bodentruppen und Suchhunden. Doch Chris Kremers und Lisanne Frohn können nicht gefunden werden. Und dann beginnen die Ereignisse auf einmal zunehmend merkwürdig zu werden. Am 14. Juni, also 10 Wochen später, findet eine Einheimische einen Rucksack, der Lisanne Frohn zugeordnet werden kann. Der Inhalt wirft bis heute Fragen auf. Der Rucksack enthält die Sonnenbrillen der beiden jungen Frauen, ein bisschen Bargeld sowie Lisans Pass und ihre Kamera, zu der wir aber gleich noch kommen. Eine Wasserflasche, ein paar Snacks, die BHs der beiden Frauen sowie ihre Handys. Die Telefone sind in gutem Zustand. Die beiden Handys werden nun ausgewertet und die Auswertungsergebnisse sind mehr als verstörend. Nur wenige Stunden nach Beginn der Wanderung hat eine der beiden die 911, also die Notrufnummer, gewählt und kurz danach die 112. Es wurde also beide Male versucht, einen Notruf abzusetzen. Die Anrufe kamen aber nicht durch. Offenbar war der Empfang zu schlecht. Am 2. April ist erneut ein Notrufversuch abgesetzt worden. Laut einiger Quellen soll diesmal sogar eine Verbindung zustande gekommen sein. Allerdings nur für wenige Sekunden. Nach dem 4. April war der Akku des einen Telefons dann bereits tot. Dieses Telefon gehörte Lisanne. Chris Kremers besaß ein iPhone und dieses hielt etwas länger durch. Zwischen dem 5. und dem 11. April ist es mehrmals eingeschaltet worden. Jedes Mal wurde allerdings ein falscher PIN-Code oder gar kein PIN-Code eingegeben. Am 11. April ist das Handy zum letzten Mal um 10.51 Uhr eingeschaltet worden und war diesmal für längere Zeit an. Zuvor ist es immer wieder nur wenige Sekunden eingeschaltet worden, so als ob man versucht habe zu erkennen, ob es Empfang gibt. Jetzt, am 11. April, ist das Telefon von 10.51 Uhr bis 11.56 Uhr eingeschaltet. Um 11.56 Uhr wird es ausgeschaltet und zwar für immer. Auch die gefundene Kamera wird ausgewertet. Sie ist ebenfalls intakt. Man findet darauf mehrere Fotos, die die beiden jungen Frauen bei ihrer Wanderung am 1. April zeigen. Eine Zeit lang wurden dann gar keine Fotos mehr geschossen. Dann folgt eine Reihe von Bildern bei Nacht, die am 8. April aufgenommen worden sind. Also 7 Tage nach dem Verschwinden der beiden. Darauf sieht man den Dschungel in absoluter Finsternis. Nur hier und da werden ein paar Zweige beleuchtet. Manchmal ein paar Papierschnipsel oder auch Bonbonpapiere. Und auf einem Bild sieht man erschreckenderweise einen blonden Haarschopf, der wahrscheinlich zu Chris Kremers gehört. Zu diesen Fotos gibt es zahllose Analysen und Spekulationen und ich würde hier gerne viel, viel weiter drüber reden, über alles, was man über Chris und Lisanne gefunden hat, was man von ihrem Rucksack gefunden hat. Doch das würde hier den Rahmen sprengen, weil das soll ja wirklich nur ein ganz kurzer Crime-Flashback werden. So oder so stellt sich nun die Frage, was mit den beiden jungen Frauen passiert ist und wo sie abgeblieben sind. Und ihre Familien bekommen dann erste traurige Gewissheit, als im Dschungel verteilt einige Knochenfragmente der beiden jungen Frauen gefunden werden. Und damit nimmt das Rätsel um Chris und Lisanne erst so richtig seinen Lauf. Offiziell wird von einem Unfalltod ausgegangen, doch es gibt viele Indizien, die dagegen sprechen. Das Verhalten einiger Beteiligter ist merkwürdig. Hier und da passen Beweise nicht zusammen. Sind Chris und Lisans Knochen gebleicht worden? Sind sie in Wahrheit ermordet worden? Was ist mit den beiden jungen Frauen passiert? Ja, das war jetzt der tragische Fall von Chris und Lisanne in der absoluten Kurzfassung. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich zu Corona-Zeiten mit diesem Fall so dermaßen viel auseinandergesetzt, dass ich glaube ich hier eine, weiß ich nicht, Doppel- und Dreifachfolge draus machen könnte. Aber ja, das war jetzt wie gesagt die absolute Kurzfassung. Falls ihr doch wirklich mal eine längere Folge dazu hören wollt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen und Ja, ich bin jetzt irgendwie wieder total im Thema. Ich kann gar nicht aufhören, die zahlreichen Quellen zu durchstöbern, die ich geöffnet habe. Und das alles einfach normal lesen, obwohl ich das Gefühl habe, ich weiß das alles schon. Aber trotzdem komme ich jetzt da, glaube ich, so schnell nicht wieder raus.
Ja, der Fall macht mich auch total verrückt. Also da bin ich ganz deiner Meinung.
Ja, ich werde dann jetzt auch mal weiterlesen gehen. Ich wünsche euch einen tollen Tag oder gute Nacht, falls ihr uns zum Schlafen gehen hört. Und sag schon mal, bis zum nächsten Mal bei Mordhoch 2. Da gibt es dann eine Folge. Aber nein, gibt es nicht. Nur wenn ihr euch die wünscht.
Wünscht euch die Folge. Bis dann. Tschüss.